Oh, hallo, Nikolas.
Ja, moin, Chris.
Was machen wir eigentlich hier?
Das ist eine sehr philosophische Frage. Generell hat uns die Musik hierher gebracht. Die schwere, knallharte, metallische Mucke.
Und dann machen wir hier einfach einen Podcast, oder wie?
Ja, mein Gott, was soll man 2021 sonst machen?
Stimmt.
Niemand liest mehr Blogs. YouTube ist irgendwie auch schon wieder out. Aber
für YouTube sind wir zu
Podcast
hässlich.
Geht immer. Ja, aber wir haben die perfekten Gesichter für Podcasts. Deswegen, hier sind wir.
Und damit auch schon herzlich willkommen zu Altmetal, dem Podcast für Power Metal und vor allem das goldene Zeitalter des Power Metal. Wir reden hier nicht über blöde neue Sachen, sondern über die gute alte Zeit. Wie würdest du eigentlich die gute alte Zeit definieren?
Da sprichst du ja schon wieder einen Streitpunkt zwischen uns an. Also, ne, an alle, wir sind ein bisschen unterschiedlich, was die Definition der guten alten Zeit angeht. Worüber wir uns aber in Altmetal unterhalten, das ist größtenteils eigentlich, schwankt zwischen den späten 80ern und eventuell noch den frühen 2000ern. Wir bewegen uns zum größten Teil eigentlich im Raum der 90er und frühen 2000er. Das heißt, ihr kriegt bei uns natürlich viel von den Klassikern mit, aber wir hoffen, euch auch ein bisschen, vielleicht ein paar versteckte Goodies näher bringen zu können, so ein paar Hidden Champions, wie sich das im Business-Deutsch heutzutage anhört, und vielleicht ein bisschen den Horizont zu erweitern oder mit euch ein bisschen, ja, in die nostalgische Schiene abzurutschen und mit den rosafarbenen Brille ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und wieder zu jammern, ach, früher war alles besser.
Na, war es doch auch, oder?
Ja, zu einem gewissen Teil schon.
Ja, ich würde schon sagen, zum meisten Teil. Aber ich glaube, manchmal können wir auch über was Neueres reden vielleicht, oder?
Ja, bin ich definitiv dabei. Also grundlegend, finde ich, gibt es heute noch immer genug Bands, die gleichermaßen einen schönen alten Vibe mitbringen und aber auch, sag ich mal, den klassischen Power Metal auch schön in die Moderne gebracht haben. Also wir reden natürlich jetzt nicht über die neuesten Metalcore Breakdowns oder sonstige Growls, die von Architekt-Sängern ausgestoßen werden oder so. Es soll natürlich um schönen, klassischen, gerade nach vorne gehenden Power Metal mit schön hohem Falsettogesang und druckvollen Gitarren gehen. Das ist der Hauptfokus.
Genau, das stimmt. Aber nicht, dass wir jetzt hier Ärger von Architects-Fans bekommen. Ich will nichts gegen andere Genres oder andere Bands sagen. Ich sag nur, dass Power Metal am besten ist.
Nein, um Gottes Willen nicht. Ja, also das sollte auch gelassen sein, die Meinung. Nur kleiner Disclaimer, ich bin auch ein großer Architects-Fan. Also bitte nicht steinigen. Ihr wisst zum Glück nicht, wo ihr mich auf Social Media privat erreicht. Also hoffe ich mir auch keine Hassnachrichten. Wir sind beide generell auch sehr breit auch aufgestellt, was Metal-Geschmack angeht. Wir holen uns genug Inspiration und Genussmittel aus anderen Metal-Richtungen. Aber der Ursprung liegt bei uns beiden eigentlich im Power Metal und die Liebe für den Power Metal hat sich eigentlich auch durch, ja, für uns als semi-alte Leute, sage ich jetzt mal, hat sich das durch die komplette Teenagerzeit und das junge Erwachsenensein durchgezogen.
Was war eigentlich deine erste Power Metal-Band?
Die erste, ich glaube, das erste Power Metal-Album, was ich so richtig aktiv und mit vollem Enthusiasmus durchgehört habe, war Hellfire Club von Edguy. Da war, muss ich zugeben, war ich dann halt schon mit dem Genre vertraut, habe schon ein paar Bands gekannt. Aber Hellfire Club war so das erste Album, wo ich richtig eingestiegen bin, mich mit den Songs in Tiefe beschäftigt habe, wo ich witzigerweise, da hatten wir es auch vorhin erst drüber, noch alle Lyrics auswendig kann. Hellfire Club war so der richtige Einstieg, mit dem der Power Metal es geschafft hat, mich komplett umzuhauen. Ansonsten gab es natürlich auch früher noch diverse Hammerfall-Alben oder ähnliches, die mich zumindest schon mal in Berührung gebracht haben. Was hat dich denn in den Power Metal reingeholt eigentlich? Was war bei dir das Erste?
Da liegen wir eigentlich ganz ähnlich, weil bei mir war es die erste Avantasia. Die hat mein Papa irgendwann mal mit nach Hause gebracht und boah, da war ich auch noch richtig, richtig jung und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so geil fand. Also
ich weiß schon, warum
du das so geil fandest. Aber das ist ja schon verrückt irgendwie, wenn man vorher keinen Kontakt mit sowas hat und dann Avantasia. Ja, aber ich habe es sofort super geil gefunden.
Ich muss sagen, also mit den beiden Alben, die wir jetzt halt genannt haben, das sind halt schon ein paar Hochkaräter. Das ist für mich so mit das Beste, was halt aus den frühen 2000ern irgendwie im Power Metal zu finden ist.
Ja, aber heute wollen wir über was ganz anderes reden. Worüber reden wir heute?
Heute sind wir ein bisschen früher dran als die beiden genannten Alben. Wir sind noch vor der Jahrtausendwende. Wir befinden uns im Jahr 1999 und wir befinden uns zum größten Teil in Hamburg, weil heute geht's um Gamma Ray, um Power Plant.
Ja, genau, Gamma Ray, super. Und Power Plant ist jetzt vielleicht nicht das beste Gamma Ray-Album, aber ich habe es ausgesucht, ehrlicherweise. Und ich muss sagen, ich habe es auch deswegen ausgesucht, weil es vielleicht nicht das beste Gamma Ray-Album ist. Wir können ja nicht direkt unser Pulver am Anfang verschießen.
Ja, also wenn, ne, wenn ihr den Höhepunkt direkt am Anfang wolltet, sorry. Denn wenn wir sagen, dass Powerplant nicht das beste Album ist, da soll die Leistung, die darauf abgeliefert wird, in keinster Weise irgendwie schmälern. Powerplant ist auch für mich, weswegen ich sehr glücklich war, dass das Album in die Auswahl kam, ein richtig starkes Power-Metal-Album, was gleichermaßen gut für die Zeit steht, weil man darin sehr viele zeitgenössische Elemente wiederfinden kann, die sich auch in anderen Bands und Alben und so weiter wiederfinden lassen. Aber es ist auch gleichermaßen ein guter Ansatzpunkt, um die Entwicklung des Power-Metal gerade um die Jahrtausendwende näher zu beobachten. Das hat unterschiedliche Gründe, auf die wir halt diesen Podcast erstmal schön eingehen können.
Power Plant ist ein ziemlich klassisches Power-Metal-Album, aber das war ja nicht immer so bei Gamma Ray, die ja in den 90ern schon angefangen haben. 1990 ihr erstes Album mit Heading for Tomorrow, und ich muss sagen, die ersten drei Alben, die waren schon ziemlich experimentell. Tell, das waren Heading for Tomorrow, Insanity and Genius, Say No More. Was hältst du denn von den Alben?
Finde ich persönlich richtig, richtig geile Dinger. Womit ich heutzutage ein bisschen das Problem habe, das ist aber bei vielen von den alten Sachen so, ist so ein bisschen die Produktionsqualität. Da kann man aber halt auch nichts dran machen, ne? Waren halt die 90er, was willst du machen? Aber was du gerade gesagt hast mit dem Innovativen, dem Verspielten, das ist da auf jeden Fall zu hören. Und da gibt's auch so viele Songs, die einfach richtig geile Elemente haben, die Gamma Ray halt auch von der Masse abgehoben haben. Es gibt halt immer einen gewissen Standard in den Genres, der bestimmte Charakteristika vereint, die du halt überall findest. Und die halt einen Song erstmal, sagen wir mal, durchschnittlich oder auf jeden Fall nicht bemerkenswert machen. Aber Gamma Ray haben es immer geschafft, das gewisse Etwas hinzuzufügen, damit du richtig Spaß hattest, das zu hören, dass du Unterschiede gemerkt hast in dem, was sie produziert haben. Und das hast du halt wirklich auch schon bei den ersten paar Alben gehört. Also da sind definitiv ein paar Banger dabei, die ich mir auch heute, trotz der Produktionsqualität, immer noch richtig gerne und auch richtig oft anhören kann.
Ja, vor allem auf den ersten drei Alben war ja auch noch Ralf Schepers dabei, der ist ja dann gegangen mit Land of the Free, das hat Kai Hansen übernommen. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du noch im Kopf, warum Ralf Schepers gegangen ist?
Ja, Schepers hatte, jetzt muss ich überlegen, das war 94, 95 wollte er für Judas Priest als Sänger anheuern sozusagen. Und ich glaube, generell war das sogar zu der Zeit noch anfangs gedacht, dass es quasi eine Doppelbelastung sozusagen wird, dass er gleichzeitig noch mit Gamma Ray aufnimmt und aber auch für Judas Priest dann auch auf den Welttournees an den Start geht. Offensichtlich hat das nicht so gut funktioniert. Also die Disagreements, hier schönes Denglisch, zwischen vor allem Kai Hansen und Schepers sind dann halt doch ein bisschen größer geworden, was das Commitment zur Band angeht, und letztendlich hat Schepers dann halt die Band verlassen. Und ist ja nicht in der Versenkung verschwunden, sind wir ehrlich, hat ja nachher Primal Fear mitbegründet, und die übrigens dann halt auch eine Band sind, bei der ich diverse Alben richtig, richtig feier, von den früheren als auch den neueren. Dementsprechend ist uns da, ich will jetzt nicht sagen, nichts verloren gegangen, denn wir wissen ja nicht, was da noch alles rausgekommen wäre, wäre der Schepers da geblieben, aber wir haben auf jeden Fall gleichermaßen eine schöne Entwicklung bei Gamma Ray sehen können und haben auch noch Primal Fear dazu bekommen, die auch schöne, starke Vertreter des Power Metal sind.
Genau, das Problem war auch bei Gamma Ray, dass Ralf Schepers halt 700 Kilometer weit weg von Hamburg gewohnt hat und Kai Hansen gesagt hat, ja, hör mal, also du musst irgendwie schon regelmäßig hier sein. Kai Hansen wollte auch, dass Schepers eigentlich am liebsten seine eigenen Vocals schreibt, seine eigenen Melodien, aber das war dann halt einfach nicht möglich. Und dieser Wechsel hat sich dann einfach wohl ergeben dadurch, dass Hansen durch diese Entfernung von Schepers die Vocals erstmal selber im Studio eingesungen hat. Und ja, so wie ich mir das dann vorstelle, ist es dann am Ende einfach so passiert, dass die Jungs gesagt haben, ach, irgendwie, der Kai, der kann doch eigentlich auch mal wieder singen. Dann wäre das Problem direkt gelöst.
Ja, und ganz ehrlich, man kann es auch verstehen. Also heutzutage ist ja noch ein bisschen einfacher, ne? Wir nehmen jetzt wieder die Position der alten Männer ein mit der neuen Technik. Aber heutzutage ist halt richtig einfach, dass du an unterschiedlichen Plätzen sitzen kannst, der Sänger im Homestudio seine Vocals aufnimmt, dir das Zeug kurz per Dropbox oder sonst was rüberschickt und du dann die Sachen einfach so mit in deinen Song mit einbauen kannst. Aber logistisch war das halt in den 90ern auch noch ein ganz anderes Problem. Und ich kann es halt voll verstehen, weißt du? Wenn wirklich der Ralf Schepers, ich glaube in Süddeutschland irgendwo saß, der Baden-Württemberg, Schneeberg oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn er da sitzt und halt immer nach Hamburg hochpendeln muss, wo der Rest der Truppe sitzt, das ist eine Belastung auf Dauer. Also das kannst du auch nicht lange durchziehen. Das ist selbst heute noch so. Also ich könnte zum Beispiel Eskimo Callboy jetzt nennen. Das ist natürlich jetzt nicht im Power Metal beheimatet, aber so das aktuellste Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, wo der Sänger letztes Jahr war es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gewechselt hat und der Nico, der Sänger, damals noch in Berlin gewohnt hat und die Jungs von Eskimo Callboy sitzen in Castrop-Rauxel. Der ist auch in den Ruhrpott gezogen, damit halt das Recording einfacher läuft, weil hier natürlich auch das Studio ist, in dem die Band die ganze Zeit aufnimmt. Das macht das einfacher. Und ja, im Endeffekt haben sie durch, sag ich mal, einen relativ schnellen Cut, der dadurch bedingt war, haben sie es halt auch geschafft, irgendwo die Band noch in Funktion zu halten. Weil das sind natürlich auch Sachen, an denen eine Band relativ einfach auch zerbrechen kann. Das gab's auch schon oft.
Bei Gamma Ray hatte das dann ja aber tatsächlich den gegenteiligen Effekt. Land of the Free ist ja mal eben aus Versehen irgendwie das definierende Gamma Ray-Werk geworden, ja, mit Kai Hansen. Ja. Einfach das eins der besten Alben und vor allem 1995, zu einer Zeit, wo das eigentlich fast undenkbar war, noch ein Power-Metal-Album abzuliefern.
Ja, ich meine, wir kennen die 90er sowieso alle als problematische Jahre für Metal insgesamt. Mit dem Aufkommen des Grunge, also ne, Nirvana haben alles bestimmt und so weiter. Und am lautesten kam der Spruch, Metal is dead. Da nochmal so ein Werk rauszuhauen und dann eben mit der Qualität und halt auch direkt einem Sängerwechsel, das ist auf jeden Fall ein Hallmark. Da kann man nicht drum rumreden. Das ist eine richtig geile Leistung, die sie damit abgeliefert haben. Und halt deswegen auch jetzt immer noch ein Fan-Favorite.
Damit haben sie sich natürlich auch nicht einfach gemacht mit der Gründung von Gamma Ray 1990, nachdem Hansen bei Halloween ausgestiegen war. Wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass der Hansen bei Halloween ausgestiegen war? Weißt du das?
Das ist halt auch eigentlich eine richtig bittere Geschichte, wenn du dir das überlegst. Grundlegend war es ja so, Halloween hatte, es war glaube ich dann auch um 1989, 1990 rum, so mit die Hochzeit, wo alles richtig lief, die Bekanntheit kam und der gesamte Push für die Band, also wirklich das Momentum da war. Das große Problem, ich nenne es jetzt Problem, weil ne, eigentlich darfst du es ja so nicht nennen, aber die große Herausforderung ist dann vielleicht besser, war, dass Kai Hansen sehr explizit gesagt hat, dass er zwischendurch, zwischen den ganzen Touren und Alben aufnehmen und den ganzen Bandleben auch einfach mal eine Pause braucht. Ich glaube, er hat damals von einem Jahr Pause geredet, um das es ging, 1990. Und mit den ganzen großen Headliner-Tours, die Halloween davon dran stehen hatten und großen Kooperationen, großen Festivals, war das halt einfach nicht machbar. Und so kam dann halt bei Halloween zumindest der Split von Hansen, beziehungsweise eher der Split von Hansen von Halloween.
Ich vermute, das liegt doch einfach daran, dass Halloween mit Keeper of the Seven Keys 2, das Jahr 88 rauskam, einfach so einen unglaublichen Erfolg hatten. Also weltweit einfach unglaublichen kommerziellen Erfolg, dass irgendwie Hansen nicht mehr zufrieden war mit der Ausrichtung der Band, mit dem extensiven Touring. Der kommerzielle Erfolg ist ihm da, glaube ich, ein bisschen zu, ja, das war ihm irgendwie zu viel.
Ja, absolut. Und auch wieder ein Punkt, kann man verstehen aus der Sicht von einem jungen Musiker, der halt noch mit einem gewissen Ideal an die ganze Sache rangeht. Die Diskussion mit dem in den Mainstream abrutschen oder softer werden oder ähnlichen Argumenten gab's bei vielen Bands, die gibt's bei vielen Bands, die wird's auch weiterhin geben, solange die Szene in der Form existiert. Das ist gar keine Frage. Es ist natürlich bitter, wie gesagt. Man weiß nicht, was alles noch daraus hätte entstehen können. Wäre Hansen bei Halloween geblieben zum Beispiel. Aber letzten Endes. Die Differenzen waren halt zu groß, das sagen beide Seiten und wir hatten das Glück letztendlich, dass dann daraus Gamma Ray entstanden ist und wir in den Genuss von so Alben wie Powerplant zum Beispiel kommen können.
Genau, der Output hat sich sozusagen einfach verdoppelt. Ja. Für die Fans nichts Schlechtes unbedingt.
Genau.
Genau, wollen wir wieder auf Powerplant zu sprechen kommen.
Ja, absolut.
Das Line-Up auf Powerplant ist fast schon ein ikonisches, will man sagen, für Gamma-Ray-Zeiten. Klar, wir haben Kai Hansen dabei, dann haben wir Henio Richter an der Gitarre, Dirk Schlechter am Bass und Dan Zimmermann an den Drums. Das ist vielleicht, wie Fans sagen würden, die beste Konfiguration von Gamma Ray, auch aus Gamma Ray Alben vielleicht, denn man kann einfach sagen, mit diesem Line-Up sind die vielleicht besten Gamma Ray Alben rausgekommen und damit würde ich jetzt sagen, Somewhere Out in Space, Powerplant und No World Order.
Ja, also bin ich voll bei dir. Da sind somit die stärksten Alben rausgekommen. Es ist halt auch eine gute Synergie zwischen den Bandmitgliedern gewesen. Da siehst du halt auch noch an, ja, den ganz alten Live-Mitschnitten und sowas. Das hat einfach funktioniert und war eine gute Einheit, die dann auch richtige Banger einfach geschrieben und produziert hat. Das hat einfach geklickt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das heutige Line-Up oder sonst was irgendwie diffamieren wollte, um Gottes Willen. Ich mag Gamma Ray auch heute noch, aber das damals, das war schon eine Macht, mit der man sich als andere Bands dann beweisen musste.
Gibt doch gar kein Gamma Ray mehr heute. Ist doch alles Halloween heutzutage.
Ja, mein Gott, weiß der Teufel. Gamma Ray, Halloween. Nachher kommt der Shapers wieder noch dazu und wir haben Primal Halloray oder sonst irgendwas.
Ja, der fehlt noch. Schade finde ich dann nur in dem Halloween heutzutage 2021, dass halt, ja, die anderen Gamma Ray-Mitglieder eigentlich fehlen, weil Henio Richter zum Beispiel an den Gitarren einfach total super ist. Einer meiner Lieblingsgitarristen, weil er auch einfach super krasse Songs schreibt. Der hat ja auch Songs für Avantasia zum Beispiel geschrieben. Ja. Und da finde ich das schon ein bisschen schade, dass Gamma Ray heutzutage nicht mehr so aktiv sind, weil Kai Hansen mit Halloween beschäftigt ist.
Ja, das stimmt definitiv. Aber wir haben, ne, es ist immer noch 2021, wir haben halt auch immer noch pandemietechnisch ein bisschen Probleme, was jegliche Zusammenarbeit angeht. Müssen mal abwarten, was so die nächste Zeit für uns noch bereithält. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme sind wir, glaube ich, einen guten Monat von dem Release des neuen Halloween-Albums entfernt. Mal schauen, was danach noch an neuen Produktionen aus jeglichen Richtungen kommt. Also vielleicht halt auch wieder ein schönes, neues, saftiges Gamma-Ray-Release.
Jetzt hören die Leute das in 10 Jahren und denken sich, was labert der denn da?
Ja, mein Gott, das ist dann das Problem der Leute. Ihr seid selber schuld, weil ihr zu spät dran seid. So, jetzt wisst ihr es.
Das muss doch alles zeitlos sein hier. Das muss man noch in 100 Jahren hören können. Das ist Zeitgeschichte, über die wir hier reden.
Ach, Chris, für das Zeitlose haben wir die Mucke da. Alles andere bleibt hier nur im jeweiligen Zeitrahmen relevant.
Ja, gut. Wie findest du denn Powerplant so insgesamt?
Also wenn ich so kurz wie möglich beschreiben müsste, würde ich sagen, ziemlich geil. Das ist aber natürlich nicht ausreichend, dass wir jetzt hier ein Podcast-Intro für gemacht haben. Powerplant ist tatsächlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist nicht das Nonplusultra von Gamma Ray. Es ist aber definitiv ein Album, was in super, super vielen Punkten alles richtig macht im Sinne eines schön klassischen Power-Metal-Albums. Es hat schöne, krasse, ja, Power hinten dran. Es ist wirklich druckvoll. Da sind Songs drin, die gehen richtig schön nach vorne. Bringen Tempo rein. Es sind auch ein bisschen melodischere Anklänge mit drin, ein bisschen Verspieltheit, manchmal schon fast ein bisschen in Richtung progressiv gehend. Es ist eine schöne Verbindung aus klassischen Power Metal und zum gewissen Grad auch Heavy Metal Elementen und einem eher, nennen wir es mal, zukunftsgerichteten Stil, der vielleicht auch ein bisschen poppiger, in Anführungszeichen, daherkommt, als es jetzt andere Bands tun würden. Was ist so deine Einschätzung dazu? Ich weiß, wir sind was so Musik angeht, sind wir eigentlich sehr ähnlich, aber haben unterschiedliche Auffassungen. Was hältst du von Powerplant?
Genau, in der Nische sind wir dann nochmal irgendwie total unterschiedlich. Wir mögen beide Power Metal, aber was genau ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Nee, also Powerplant finde ich, ja, ich finde es auch super. Vor allem, je öfter man es hört, desto besser wird es. Das gilt extrem für dieses Album.
Absolut.
Ich würde jetzt trotzdem halt nicht sagen, dass es das beste Gamma Ray Album ist. Dafür sind einfach zu viele Schwächen drauf, vor allem in der Mitte des Albums. Aber ganz insgesamt ist es wirklich ein super Album. Ein klassisches Album mit dem klassischen Gamma Ray Sound, den man einfach kennt. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden hier, aber im Vergleich zu anderen Gamma Ray Alben fällt es dann irgendwie doch ein bisschen ab. Aber insgesamt ist es wirklich ein super Werk und auch etwas, was man heutzutage nicht mehr so hören würde.
Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, du merkst halt in einem gewissen Punkt, dass das Album an so einem, ja, zu einer gewissen Umbruchszeit entstanden ist. Also die vorherigen Alben, von denen wir auch schon gesagt haben, dass sie wirklich, ja, Genre-Klassiker sind. Du findest halt Elemente aus sowohl der neueren Zeit von Gamma Ray, sag ich mal, als auch der alten Zeit in Powerplant wieder. Und das ist halt, ne, es ist immer das Ding von der Entwicklung, es ist Work in Progress. Aber ja, ich finde, bei Powerplant hast du viel weniger das Problem, dass viele Bands haben, behaupte ich jetzt mal an dem Punkt, dass sie noch zu stark auf der Suche sind, was ich verändern soll, was ich anpassen soll, sondern dass Gamma Ray eigentlich oder vielmehr halt auch Kai Hansen gewusst hat, in welche Richtung es gehen soll und es eher so ein Voranarbeiten zum neuen Status Quo war. Natürlich kann ich in Kai Hansens Kopf flicken, ist ganz klar, aber das ist zumindest mein Empfinden, wenn ich das Album höre und mein Empfinden als das Album die ersten Male gehört habe.
Ja, ich finde auch, dass man diese progressive Zeit so ein bisschen raushört. Also Kai Hansen versucht auf jeden Fall da was zu ändern in der Musik von Gamma Ray. Es klingt ein bisschen futuristisch, finde ich. Man hört deutlich moderne Einflüsse auf dem Album. Das passt auch so ein bisschen zum Artwork und zum Thema. Das ja, hat er ja schon 97 mit Somewhere Out in Space gemacht. Anscheinend so ein bisschen in diese Weltraum-Zukunftsrichtung zu gehen, wenigstens lyrisch. Und ich finde, das schlägt sich auch in der Musik wieder.
Ja, ich finde aber auch, dass sich quasi ja dieses Weltraum-Zukunftsthema auch angenehm niederschlägt, sag ich mal. Also gerade auch einige der moderneren Elemente und Strukturen, die eingeführt wurden, finde ich gerade auch das Spannende daran.
Welches Lied findest du denn eigentlich am besten?
Ah, am besten ist halt immer so ein Problem, ne? Weil klar klingen viele der Songs an gewissen Stellen ähnlich und es klingt natürlich auch alles halt nach Gamma Ray. Du hörst halt einen Gamma Ray-Stil überall raus. Jetzt einen besten Song zu definieren ist halt schwer.
Nein, gar nicht.
Für mich schon. Das Ding ist halt, ich bin halt auch immer zum Beispiel ein Fan von relativ poppigen Rhythmen. Das heißt, ich mag es auch, wenn Songs mal simpel gestaltet sind. Gleichermaßen bin ich auch ein Fan davon, wenn Sachen ja orchestral und groß und imposant angelegt sind. Für mich ist eigentlich aber, also wenn du mir jetzt die Waffe auf die Brust setzt, okay, ich habe die Waffe auf der Brust, ich hebe die Hände und sage Gardens of the Sinner.
Siehst du, war doch einfach, das wäre auch meine Wahl gewesen. Verrückt.
Ja, aber ich glaube, wir haben halt wahrscheinlich unterschiedliche Gründe auch so ein bisschen. Und wie gesagt, bei mir schwingen da halt immer andere Sachen noch mit rein. Ich mag halt, es ist fast auf einem Level, dass zum Beispiel ich auch ein großer Fan von Strangers in the Night bin oder halt auch von der Single Send Me a Sign. Obwohl das halt wahrscheinlich mit der simpelste Song auf dem Album ist. Es ist aus unterschiedlichen Gründen so jeweils ein guter Song für mich. Aber ja, Strangers in the Night und Gardens of the Sinner vor allem, also Gardens of the Sinner ganz, ganz oben eigentlich, ja.
Genau, Guns of the Sinner finde ich auch eigentlich am besten auf dem Album. Es ist ein typischer Gamma Ray Song, geht stark nach vorne, hat einen super Refrain, einfach hymnische Gitarrenarbeit, also an dem Lied ist alles
mega,
perfekt.
Mega. Das knallt einfach eigentlich schon ab Sekunde 1, ballert dir das um die Ohren. Besser kann man das Adjektiv fett im positiven Sinne nicht mit einem Song irgendwie beschreiben als Gardens of the Sinner.
Ja, ich find's auch interessant, dass Gamma Ray das Album, nicht das Album, das Lied live einfach noch schneller spielt, als sie es schon auf dem Album spielen. Also anscheinend haben sie sich gedacht, da können wir noch ein bisschen mehr Tempo zulegen.
Was ich tatsächlich irgendwie auch, ich hätte das eigentlich gar nicht gebraucht, so als Fan, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Tempo, was sie so in dem Song schon mitliefern, finde ich eigentlich schon richtig gut, so wie es ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass halt live, wenn es nochmal einen Tacken schneller läuft, kriegst du halt die Leute besser animiert. Dementsprechend bin ich da auch gar nicht irgendwie groß böse drum. Aber der Rhythmus, den der Song so schon innehat, der passt für mich einfach perfekt. Also der nimmt dich auch so einfach schon mit. Du bist schon im Positivmodus mit drin, der halt durch die Songstimmung, durch den Gesang mit ausgedrückt wird. Und ein perfektes Machwerk eigentlich, was einen Power-Metal-Song angeht.
Gerade hattest du noch Send Me a Sign genannt als super Track auf dem Album. Würde ich jetzt erstmal so unterschreiben. Ja, es ist ein guter Song, aber ich finde das schon krass, dass das einfach genau klingt wie I Want Out. Das klingt einfach wie ein Cover von I Want Out.
Ja, definitiv. Eventuell ist das halt auch ein Grund, warum mir der Song so gut gefällt, weil ich da immer an I Want Out erinnert werde. Aber ja, du musst natürlich auch immer die Historie so ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Klar ist Kai Hansen halt Ursprung Halloween und man kennt es von vielen Bands beziehungsweise Bandmitgliedern, die in anderen Bands dann spielen, dass gewisse Referenzen auch noch mit eingebaut sind. Ja, eines der deutlichsten Dinger ist, auch wieder außerhalb des Power Metals, bei The Unguided, wo quasi alle Bandmitglieder früher in Sonic Syndicate gespielt haben. Und größter Teil der ersten 2 oder 3 Alben sind allein schon die Songtitel direkte Referenzen zu alten Sonic Syndicate Songs. Was ich aber halt auch nicht schlecht finde. Dementsprechend finde ich diese klangliche Nähe, die Send Me a Sign zu I Want Out hat, auch überhaupt nicht schlimm. Also ich würde da auch Hansen gar nicht vorwerfen wollen, ja, das ist abgekupfert, um irgendwie die Leute nochmal abzuholen, abzugreifen und so weiter. Finde ich eigentlich Blödsinn. Für mich ist, im Zweifelsfall nimmt man das einfach als einen schönen, ja, eine Hommage an die Halloween-Vergangenheit da. Und Send Me a Sign ist trotzdem als einzelner Song immer noch, der steht auf eigenem Bein und kann allein dastehen.
Das kannst du dem Hansen auch gar nicht vorwerfen. Denn das Lied ist von Henjo Richter geschrieben. Deswegen fand ich das eigentlich auch so herausragend, weil du dir Send Me a Sign anhörst und denkst, das ist Kai Hansen deutlich, denn Kai Hansen hat I Want Out geschrieben, aber tatsächlich ist es Ennio Richter, der bei Gamma Ray dafür bekannt ist, nicht die Popsongs zu schreiben im Sinne von Send Me a Sign, sondern die ziemlich schnellen, gitarrenlastigen Songs. Und Send Me a Sign ist dann ja doch schon eher keyboardlastig, würde ich sagen, und ja, halt einfach poppig.
Ja, vielleicht war das aber auch, wir wissen es ja nicht, vielleicht war Send Me a Sign früher auch sehr viel vertrackter und gitarrenlastiger geschrieben und sie haben dann gesagt, okay, wir brauchen eine Single, das hat das Potenzial, wir kürzen jetzt einfach die Hälfte der Gitarren raus und dann ist es poppig genug.
Genau, die Referenzen findet man bei Gamma Ray tatsächlich häufiger, beziehungsweise die gehören eigentlich schon zum klassischen Gamma Ray-Stil, das erkennt man auch bei einigen Liedern hier auf dem Album, zum Beispiel schon beim Opener Anywhere in the Galaxy, der einfach der perfekte Opener für ein Gamma Ray-Album ist, weil er diesen klassischen Stil ganz typisch verkörpert und das ist der klassische Gamma Ray Power Metal Song, der eingeleitet wird einfach von ruhigen Melodien, ruhigen Gitarrenklängen und dann plötzlich auf die 11 aufdreht und mit einem riesen Speed mitten ins Gesicht fährt sozusagen.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn du am Anfang so diese ruhige Passage hast und dann gleichermaßen Instrumente und Gesang direkt von 0 auf 100 springen. Und das ist da halt in Perfektion umgesetzt. Ein besseres Intro könnte ich mir eigentlich für ein Gamma Ray Album gar nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ja, wir sagen das, oder zumindest ich sage das wahrscheinlich noch häufiger in dem Podcast, aber es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Es passt perfekt.
Genau, und von den Referenzen her, das ist ja deutlich an Iron Maiden angelehnt, die ja auch diverse Klassiker haben, zum Beispiel, ich sag mal, Fear of the Dark, die einfach langsam anfangen und dann ja fast schon plötzlich einfach explodieren. Und das haben wir hier auf dem Album mit Anywhere in the Galaxy und auch noch anderen Liedern. Ich glaube, Strangers in the Night ist auch noch so. Wings of Destiny, Hand of Fate, die bringen das einfach alle mit. Und Armageddon natürlich, der Longtrack mit 9 Minuten, die einfach diese Struktur haben, dass sie langsam anfangen und sich dann einfach immer weiter aufbauen.
Es ist auch so zum gewissen Grad ja nicht nur ein Trademark von Gamma Ray, es ist ja ein bisschen auch so das Power-Metal-Klischee, sag ich mal, dass du quasi die Bell-Curve der Dramaturgie hast, ne? Das klassische Anschwillen und Abebben und sowas. Damit spielen ja viele Bands und ja, es ist auch jetzt nicht verwunderlich, dass Gamma Ray das so mit in ihre Songs mit aufgenommen haben.
Was hältst du eigentlich von dem It's a Sin-Cover?
Also, ich bin halt absolut begeistert bei jeglichen Metal-Covern von Popsongs. Also, man darf auch nicht meine YouTube-History durchgucken, wenn man sowas hasst, weil bei mir da unglaublich viel Zeug drin ist, was das auch tut. Also jemand wie Jonathan Young oder sowas, die halt das oft machen. Ich feiere das richtig hart, einfach weil ich gerne auch, wie vorhin schon gesagt, einfache Strukturen in Songs mag. Und das dann gleichzeitig mit einem richtig heavy Sound, bin ich voll dabei. Dementsprechend, ich finde halt auch It's a Sin, die Gamma Ray Version davon, finde ich halt auch eigentlich ziemlich geil. Es ist, ja, ein schöner Hybrid eigentlich aus dem 99er, 2000er Power Metal und dem tatsächlichen It's a Sin Song.
Ich finde das auch gar nicht so absurd, in dem Power Metal Genre Songs dieser Art zu covern, denn, und Fans werden mich vielleicht hauen, aber Power Metal ist ja ehrlicherweise ziemlich nah dran an der Popmusik, zumindest ich sag mal an der Struktur. Es ist sehr eingängig, die Refrains sind ziemlich catchy und ich glaube vom generellen Aufbau her, ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, aber ich glaube Popmusik, zumindest frühere Popmusik 80er und Power Metal haben schon große Ähnlichkeiten.
Ja, absolut. Also da braucht man auch wirklich keinen, okay, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber ich glaube, dafür muss man kein Musiktheoretiker sein, um das zu erkennen. Das ist schon relativ eindeutig. Power Metal ist oft simpel gestrickt. Der meiste durchschnittliche Power Metal ist auch, was es instrumental angeht, nicht sonderlich, ja, nah dem Progressive Metal oder sonst was mit total vertrackten Gitarrenspuren und sowas. Es ist meistens schon relativ simpel gestrickt. Ich meine, da siehst du ja auch zum Beispiel daran, dass, ach, wie heißt der Sänger von Kiss and Dynamite?
Sowas höre ich nicht.
Der Hannes.
Ja.
Hast du gehört? Das ist der Hannes von Kiss in Dynamite.
Das ist doch Popmusik.
Ja, Im Endeffekt, ich meine, das weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Hannes hat an der Popakademie in Mannheim Songwriting studiert gehabt. Und dementsprechend ist es für ihn relativ einfach, Pop oder poppige Songs zu schreiben. Und das schlägt sich halt zum Beispiel auch öfter in Songs von Kiss and Dynamite wieder, die halt relativ nah anfangs noch an Heavy und Power Metal waren. Die Strukturen sind einfach simpel, da führt nicht so viel drum rum.
Ich kann das jetzt aber nicht stehen lassen, dass du eben gesagt hast, dass die Instrumente irgendwie einfach wären oder so im Power Metal. Also heute kann man das vielleicht sagen, wenn man sich Bands wie, ich sag den Namen nicht anhört, aber früher, ich sag mal in den 90ern und den 2000ern kann man das, glaube ich, nicht so verallgemeinernd sagen. Vor allem damals haben sich doch schon die Gitarrenvirtuosen durchgesetzt im Power Metal, wenn ich an so Sachen denke wie Stratovarius mit Timo Tolki oder Rhapsody mit Luca Turilli, die ja nun wirklich großartige Instrumentalisten waren. Und in dem Genre war es ja schon so, dass es hauptsächlich darum ging, oder nicht hauptsächlich, aber einer der großen Punkte war, dass die Instrumentalisten einfach sehr fähig waren und das in den Songs auch gezeigt haben. Ich glaube, heute ist das vielleicht nicht mehr so, das hört man nicht mehr so oft. Heute ist es wirklich sehr poppig.
Das will ich den Leuten natürlich auch gar nicht absprechen. Also gerade bei Luca Turilli oder bei Stratovarius, die halt auch zu meinen Lieblingsbands gehören. Klar, du hast Gitarrenvirtuosen dabei, du hast krasseste Soli, Gitarrenläufe und so weiter sind auch drin. Aber was am Ende den Song voranträgt, und der Song ist halt das Gesamte, in dem noch der Gesang mit reinspielt, in dem die Drums mit reinspielen. Die Strukturen sind am meisten, oder nicht die Strukturen, aber die Parts, in denen alles zusammenspielt, sind halt meistens schon eher reduziert. Du hast jetzt nicht so oft den Fall, dass eine Gitarrenspur ultimativ verspielt daherkommt und Chordprogressionen einführt, die du normalerweise erst im 5. Semester deines Musikstudiums irgendwie verstehst oder sowas. Du versuchst halt schon, die Sachen so zusammenzubringen, dass Musik und Gesang sich gleichermaßen unterstützen zum Beispiel. Und das ist halt im Power Metal meistens dann doch so, dass sich die Instrumente ein bisschen zurücknehmen müssen, um halt dem Gesang den Raum zu bieten, den er braucht. Da ja die meisten Sänger halt auch sich in Regionen bewegen, was jetzt Stimmhöhe und so weiter angeht, die nicht die einfachsten zu singen sind.
Nee, du hast da natürlich auch recht. Also ich wollte dir jetzt nicht insgesamt widersprechen. Du hast natürlich recht, was tatsächlich die Struktur angeht. Das ist im Power Metal ja doch dann immer recht einfach und das war es auch in den 90ern und 2000ern und auch in den 80ern schon, dass du halt diese Struktur einfach hattest und auch heute meistens noch Strophe, Chorus, Solo, Chorus, Ende.
Mir ging es ja natürlich auch nicht darum, die Bands und die Komponisten nur so zu fronten, auf keinen Fall. Aber es ist halt ganz klar, dass wenn du Songs hast, in denen Gesang eine große Rolle spielt und auch was mit vermittelt werden soll, dass halt irgendwo der Zwischenweg gefunden werden muss, in dem sich beides in Waage hält und das bedingt halt immer so ein Zurücknehmen von beiden Seiten auch ein bisschen.
Wollen wir nochmal kurz zu Powerplan zurückkommen?
Ja, das war jetzt ein langer Exkurs.
Sag mal, welche Songs du nicht gut findest.
Also direkt abschießen möchte ich eigentlich Heavy Metal Universe.
Ja, da sind wir uns einig.
Ihr hört Stille, weil ich nach den richtigen Worten suche. Also um das diplomatisch auszudrücken, es ist ein unterdurchschnittlicher Song.
Ich glaube, das war aber auch die Absicht.
Ja, hoffe ich. Ja, man hört ganz klar raus, ne, das ist halt eigentlich gemacht für Manowar so ein bisschen. Aber für Gamma Ray finde ich das halt, es bricht so mit dem Tonus, den das ganze Album eigentlich so durchzieht. Und das stört mich. Es ist bestimmt, sag ich mal, für den späteren Verlauf von Live-Shows kann man das bestimmt nochmal irgendwie reinschmeißen oder so. Wenn die Leute schon genug getrunken haben auf dem Konzert. Aber ja, auf dem Album hätte ich es ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich weiß nicht, also willst du da noch groß was zu Heavy Metal Universe sagen oder möchtest du eher dich erbrechen?
Nee. Du hast das gut zusammengefasst. Ich würde das auch genauso sagen. Auf dem Album macht das Lied einfach keinen Spaß zu hören, weil es ein Live-Lied ist. Das kann man auch dem Lied einfach anhören, dem Song. Das ist für live irgendwie mit Grölen gemacht, aber für das Album, weiß nicht, es ist einfach langweilig zu hören.
Ja, da bin ich bei dir. Aber gibt's sonst was, was bei dir aus dem guten Schema rausfällt?
Schwierig. Als einzigen Track würde ich da vielleicht noch Short as Hell nennen, der extrem merkwürdig ist für Gamma Ray. Klingt eigentlich eher so, als wenn es irgendwie auf ein früheres Gamma Ray-Album gehören würde. Es ist ziemlich experimentell. Also die Gitarrenarbeit, die ist schon cool. Und insgesamt ist es auch ein eingängiger Track, aber er ist einfach merkwürdig.
Bin ich auch voll bei dir. Witzigerweise, ich würde es nicht mal auf die früheren Gamma Ray schieben. Es klingt für mich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen aus der Reihe bin, aber für mich klingt das ein bisschen nach Rage. So von den grundlegenden Strukturen und sowas. Vielleicht fühle ich mich da auch ein bisschen zu sehr an die, ja, 90er, 2000er Rage erinnert einfach vom Sound her. Ja, also es wäre jetzt auch kein Song, den ich halt erwartet hätte. Es stört mich nicht krass, dass er auf Powerplant ist. Gleichermaßen hätte ich ihn nicht vermisst, wenn er nicht da wäre.
Ich finde das auch schwierig, dass Gamma Ray da irgendwie in der Mitte vom Album das aufmachen, irgendwie Short as Hell, It's a Sin und dann Heavy Metal Universe. Das ist eine komische Kombination, dass sie drei schwierige Tracks in die Mitte des Albums setzen.
Ja, es tut der Dramaturgie des Albums so ein bisschen einen Abbruch, würde ich mal fast behaupten. Weil, wenn ich die drei Songs nacheinander höre, denke ich mir so, okay, jetzt kommt eventuell nichts mehr Gutes und breche halt das Hören ab. Dabei kommen danach halt nochmal ein paar Banger eigentlich.
Na gut, dann nehme ich die Überleitung mal an und sag, dass Hands of Fate vielleicht tatsächlich auch mein heimliches Lieblingslied auf dem Album ist. Guns of the Sinner ist besser, klar, aber ich finde Hands of Fate toll, weil das einfach einen genialen Chorus hat, einen richtig Happy Metal, würde man fast schon sagen. Und ich finde, das klingt einfach nach Freedom Call. Wenn du dir den Refrain von Hands of Fate anhörst, dann musst du sofort an Freedom Call denken.
Da ist was dran, ja. Also ich kann nachvollziehen, wie du die Verbindung herstellst, auf jeden Fall. Du bist zwar tiefer in Freedom Call drin, als ich es bin, auf jeden Fall. Bitte nicht erschießen an alle Hörer. Aber ja, ich verstehe, wie du darauf kommst. Also selbst wenn du kein großer Fan von Gamma Ray bist, wirst du sagen, dass Hands of Fate mindestens ein solider Track ist. Und wenn du ein Fan von Gamma Ray bist, sagst du, das ist auf jeden Fall ein guter Song. Der macht Spaß anzuhören. Ich würde jetzt mal sagen, ist so ein angenehm kitschiger Pathos mit dabei, der halt gerade im Refrain mitspringt, weißt du? Es ist schwer, gerade das in Worte zu fassen, aber es ist halt diese Epik. Ich könnte mir das auch locker als eine Soundtrack-Untermalung für irgendwelche epischen Fantasy-Szenen vorstellen.
Ja, die Verbindung zu Freedom Call ist auch nicht ganz weit weg, denn Dan Zimmermann an den Drums hat ja tatsächlich im gleichen Jahr, 99, auch das Debütalbum von Freedom Call eingespielt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie eine tiefere songschreiberische Verbindung gibt, aber die Verbindung ist da.
Das wäre tatsächlich mal interessant, irgendwie zu evaluieren. Wir wollen es jetzt natürlich nicht vorwerfen, dass da irgendwas an Querverweisen und sonstigen Sachen mit eingebaut wurde. Aber ja, gewisse Reminiszenzen sind auf jeden Fall drin. Und es schadet auf jeden Fall dem Song nicht. Es ist irgendwo ja auch ganz angenehm, das so zu hören.
Nee, Hands of Fate ist auch nicht von Zimmermann tatsächlich. Der hat da nichts mit zu tun. Zimmermann war verantwortlich für Guns of the Sinner und Strangers in the Night. Also kann man auch hören, glaube ich, bei den Liedern, weil da die Drums richtig abgehen. Aber Hands of Fate ist von Dirk Schlechter tatsächlich das einzige Lied auf dem Album von Dirk Schlechter. Und schade, ich finde, er hätte noch ein bisschen mehr schreiben können. Wenn er Sachen schreibt wie Hands of Fate, dann sollte man ihm mehr Raum geben.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also wenn das alles in die Richtung von Hands of Fate gegangen wäre, rein qualitätstechnisch, nicht nur vom Klang und den Strukturen, wäre ich auch voll dabei gewesen. Aber ich muss auch sagen, Hands of Fate bin auch dabei, gar kein Ding. Aber für mich ist halt Armageddon, also der Albumabschluss, ist halt auch irgendwie so ein geheimer Favorit ein bisschen. Weiß nicht, wie es dir mit dem Song geht, aber bei mir ist das halt auf jeden Fall immer mit dabei. Und am Ende von Armageddon bin ich immer traurig, dass sowohl Song als auch Album vorbei sind.
Ja, Armageddon ist ein super Track und die Longtracks sind ja im Power-Metal-Bereich eigentlich immer automatisch Klassiker und großartig. Ich könnte jetzt auch gar keinen Longtrack von irgendeiner Power-Metal-Band nennen, der nicht gut ist. Irgendwie ist das so ein Genre-Markenzeichen, dass die auf jedem Album muss ein epischer Longtrack sein und Armageddon passt da genau in diese Nische rein. Ich musste bei dem Song auch an Land of the Free denken. Das ist einfach ein klassischer Gamma-Ray-Track.
Jedes Mal, wenn es anfängt mit Now All You See, This is the Prophecy. Das ist so ein gutes Intro für so einen Longtrack. Ich bin voll dabei, weißt du? Zieht mich immer in den Bann und die erste Strophe, die haut dann schön wohlige Rhythmen in dein Gehör. Also, oh, ist gigantisch. Ich bin da echt voll dabei. Ich meine, natürlich kann man immer irgendwo Kritik anführen im Sinn davon, dass, ja, die unterschiedlichen, ja, wie will man es nennen, Phasen, Passagen, wie auch immer, die laufen nicht ganz sauber ineinander oder sind so ein bisschen, du merkst halt, wenn das Thema ändert, ne? Es ist nicht immer so der schöne, passende, fließende Übergang. Es ist, manchmal wirkt es ein bisschen zusammengestückelt, aber boah, ist mir dann am Ende auch Latte, weißt du, weil der Song sich einfach geil anhört. Das ist ein schöner, epischer Knaller, der halt wirklich das Album perfekt abrundet eigentlich für mich.
Genau, wollen wir noch kurz drüber reden, was die Presse damals gesagt hat?
Ja, gerne, lass gerne draufschauen.
Ja, ich habe mir extra die Rockhard 143 nachbestellt. nur um zu lesen, was da drin stand, weil da auch ein tolles Interview mit Gamma Ray drin war. Und da muss ich auch mal die Rockhard loben. Super, du kriegst irgendwie dafür 5 Euro, glaube ich, ohne Versandkosten jedes alte Heft nachgeliefert. Und das ist jetzt keine Werbung. Ich habe mich wirklich einfach nur...
Hashtag keine Werbung, absolut nicht gesponsert, ne? Bitte,
ich war wirklich nur begeistert, wenn ich jetzt daran noch mehr Interesse hätte, das irgendwie nachzuholen. Wirklich cool, dass man da irgendwie jedes Heft einfach so sich bestellen kann und dass sie das noch auf Lager haben. Wobei, das auf Lager, darf ich eine Anekdote erzählen?
Fragst du mich? Na klar, ich bin immer für Anekdoten da.
Stimmt, außerdem habe ich hier eh das Sagen. wusstest du, dass ich bei der Rockhard ein Praktikum gemacht habe?
Bitte was? Wann war das denn?
Das war ein Schulpraktikum, das war 2010.
Ach, gute Güte.
Stopp, 2011. Ich kann mich an Daten erinnern, weil ich sie mit Alben in Verbindung bringe und da hat ein Powerwolf gerade ein Album rausgemacht, 2011. Deswegen weiß ich, dass das 2011 war.
Krass, nein, das hattest du mir gar nicht erzählt gehabt.
Komisch. Dabei haben wir, zu der Zeit warst du schon dabei, oder? Da haben wir uns gekannt.
Zu der Zeit haben wir schon andere Medienproduktionen.
Stimmt.
Rausgebracht, ohne irgendwas zu bewerben.
Vielleicht hast du es nur vergessen.
Ich bin mir nicht sicher, das kann auch sein. Ich bin halt schon alt.
Anyway, ich war bei der Rockhard in Dortmund, also zwei Wochen waren das nur. War auch ziemlich langweilig. Nix gegen die Rockhard.
Schöne Grüße an die Kollegen übrigens.
Nix gegen die Rockhard, aber ich glaube nicht, dass die vorbereitet waren, irgendwie da einen Schüler aufzunehmen. Also sie haben es ohne Probleme gemacht, die waren auch alle sehr freundlich, aber die hatten nicht wirklich was für mich zu tun. Und am Ende, so ungefähr in der letzten Woche, habe ich dann das Lager von denen sortiert mit den alten Heften. Deswegen bin ich jetzt auch auf die Anekdote gekommen. Da hatte ich die alle schon mal in der Hand. Also das Heft, das ich mir jetzt bestellt habe, es besteht eine gute Chance, dass ich das vor ungefähr 10 Jahren schon einmal in der Hand hatte.
Du siehst, der Kreis schließt sich immer noch mal.
Das ist gar kein Kreis. Ich bleibe auf einem Punkt. Immer Power Metal.
Ja, gut, okay, da kann ich dir nicht widersprechen. So. Aber genug der Anekdoten, ich bin gespannt. Was hat die Rockhard geschrieben?
Genau, Götz Kühnemund hat das Album sogar selber in der Rockhard 143 rezensiert. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Chef drüber schreibt. Und der fand das Album super. Er schreibt ja, Killer Riff reiht sich an Killer Riff, Spielfreude, Energie bis zum Umfallen. Die meisten Songs schreien förmlich danach, live abgefeiert zu werden. Der Sound ist klasse, der Gesang variabler denn je und so weiter und so fort. Also der überschlägt sich hier irgendwie in Ultralativen.
Finde ich aber auch angebracht, ganz ehrlich.
Ja, für Gamma Ray und Gamma Ray zu der Zeit ist das auf jeden Fall angebracht, würde ich sagen. Was ich interessant finde, ist, dass er die einzige Kritik, die er am Album anbringt, ist, dass er Hand of Fate und Wings of Destiny nicht mag. Und sorry, wieso nennt er diese beiden Tracks? Wenn er Kritik üben möchte, warum diese beiden Songs?
Ja, das frage ich mich, aber haben wir irgendwie den Zeitgeist verpasst? Ich meine, für uns wirken ja zum Beispiel Heavy Metal Universe oder Short as Hell relativ deutlich als die schwächeren Songs. Ich weiß jetzt nicht, das wäre das Einzige, was ich mir erklären könnte, dass halt die irgendwie so einen Zeitgeist getroffen haben, irgendwas, was damals cool war und wir einfach nicht mehr wissen. Aber, also Hand of Fate und Wings of Destiny, meiner Meinung nach, und ich glaube auch deiner Meinung nach, haben die sich dem Test of Time, wie es so schön heißt, deutlich besser gestellt und sich besser geschlagen als, die anderen beiden, die wir eben schon ein bisschen negativ konnotiert haben.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich was Zeitgeistiges, dass irgendwie damals, wie heißt es, Heavy Metal Universe noch nicht ein total ausgelutschtes Konzept war.
Ich meine, vielleicht haben wir auch einfach in unserer Entwicklung, in der wir den Power Metal kennengelernt haben, auch zu viel von Manowar nebenbei noch mitbekommen und gemerkt, dass das halt ausgelutscht ist.
Ja gut, man muss bedenken, Manowar haben erst 2002 Warriors of the World rausgebracht. Das hat dann diesen Stil extrem zelebriert. Vielleicht ist es dann erst im Nachhinein gekommen, dass man genug davon hatte. Aber naja, insgesamt hat er ja schon recht mit seinem Urteil, dass das Album klasse ist.
Ja, an den kleinen Punkten lassen wir uns jetzt nicht mit der Review irgendwie auf den Clinch ein. Generell bin ich sehr d'accord damit, was der Götz darin schreibt.
Ja, was anderes darf man auch nicht sagen. Ich glaube, wenn wir mit Götz nicht übereinstimmen würden, würden die uns die Lizenz zum Power Metal entziehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Das befürchte ich auch.
Sag mal, hattest du eigentlich Probleme, das Album dir anzuhören? So ganz normal physisch?
Ja, CDs ist sowieso ein bisschen problematisch im Jahr 2021, ne? Also, Problem kann man das nennen, ja. Ich musste mir das über Umwege digital ranholen. Hast du denn irgendeinen physischen Datenträger davor noch parat?
Das Album selber habe ich tatsächlich gerade nicht da. Ich habe mal meine Sammlung in irgendeiner komischen Sekunde verkauft gehabt. Also
oh Gott!
Ja,
Schande! Schande!
Das Album selber habe ich jetzt gerade nicht da, aber selbst wenn ich es da hätte, als CD könnte ich es mir nicht anhören, weil ich nichts habe mehr, was eine CD abspielen kann heutzutage. Eine Schallplatte vielleicht, aber da gibt es auch keine schöne Edition. Das könnten sie eigentlich mal neu auflegen.
Ja, wäre ich absolut dabei. Also eine schöne, jetzt muss ich gerade überlegen, das Jubiläum haben sie ja leider verpasst dafür.
Stimmt.
Vielleicht so ein 25 Jahre. Zum 25 Jahren könnte
ich machen. Ich habe 30 Jahre gesagt, 20 Jahre. Ich kann nicht rechnen.
Ja,
30
Jahre. Ist ja Musik, nicht Mathe-Podcast. Nein, aber zum 25-jährigen Jubiläum fände ich das schon geil. In einer schönen, vielleicht auch neu gestalteten Neuauflage und so. Das wäre schon cool.
Nein, bitte nicht neu gestaltet. Das alte Cover ist das Beste. Die hatten ja auch, die haben schon 2003 manche Alben neu aufgelegt. Und das fand ich auch schon schlecht, weil die Covers da richtig hässlich waren. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst, aber die haben die mit so einem komischen CGI-Effekt irgendwie neu aufgelegt. Mhm. Und das sah ziemlich schwach aus.
Ja, nee, also ich meine auch nicht, dass der Stil verändert wird, aber einfach, dass du schön hochskaliert und auf den alten Stil auf den Stand von 2021 gebracht sozusagen.
So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich eben gefragt habe, ob du Probleme hattest, das Album anzuhören. Es ist natürlich so, du wirst gemerkt haben, das Album ist nicht im Streaming verfügbar. Zum Beispiel Spotify oder Apple Music. Hast du das gemerkt?
Ja, da, also ist Powerplan nicht das Einzige. Da sind noch andere Kollegen dabei, beziehungsweise sind halt nicht dabei, die man da nicht auffinden kann.
Genau, das ist tatsächlich schmerzhaft, vor allem für Gamma Ray, weil Somewhere Out in Space von 97 und No World Order von 2001 alle nicht drin sind. Und das sind meiner Meinung nach die besten Gamma Ray-Alben.
Ja, die würden auch heute noch, würde ich jetzt mal behaupten, den Großteil der Plays einspielen, weil, glaube ich, in der Gamma Ray-Fangruppe auch viele alteingesessene Power-Metal-Fanatiker noch dabei sind.
Ja, und das Ganze liegt daran, ich habe das mal nachgeguckt, weil mich das tatsächlich interessiert hat, woran das liegt, dass sowas passiert, dass das nicht irgendwie online verfügbar ist. An der Band selber liegt es natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass die viel damit zu tun haben. Es ist aber so, Gamma Ray waren damals bei Noise Records. Noise Records, das wurde 1983 schon gegründet. Das war eine Erweiterung von Modern Music Records. Das ist ein Label von Karl Ulrich Walterbach aus Berlin. Das ist ein relativ bekannter Musikproduzent zu der Zeit gewesen. Also Gamma Ray bei Noise Records, damals veröffentlicht. Dann 2001 wurde Noise Records aber an Sanctuary verkauft. Das passierte, weil das ganze Modern Music Records an Sanctuary Records verkauft wurde. Und dann 2007 ging Sanctuary Konkurs und Universal, die Universal Music Group, hat für tatsächlich 64 Millionen Euro den ganzen Katalog von Noise Records aufgekauft.
Da sollte man meinen, dass das eine glückliche Wendung war, weil Universal im Rücken zu haben, ist ja eigentlich was Gutes.
Genau, die haben dann irgendwie leider Sanctuary aufgelöst und in andere ihrer Einheiten einverleibt. Wie es dann damals war mit den Rechten, weiß ich nicht genau, ob die das irgendwie verarbeitet haben oder einfach nur in der Hinterhand hatten. Das kennt man ja, dass irgendwie Firmen einfach auf Lizenzen sitzen, einfach um sie zu haben und abzuwarten, ob man mal irgendwann was damit machen kann. Dann ist das Spiel aber noch nicht vorbei, denn 2012 möchte Universal, die, wir erinnern uns, 2007 Sanctuary gekauft haben, 2012 möchten Universal EMI kaufen, EMI, aber da sagt die Europäische Kommission, ja, das dürft ihr, aber nur, wenn ihr andere Sachen verkauft. Wahrscheinlich, damit die irgendwie nicht ein zu großes Monopol haben.
Ja,
und
ja.
Da ergibt sich das in 2012, dass Universal Sanctuary wieder verkauft. Und zwar an BMG Rights Management. Die übernehmen Sanctuary für 46 Millionen Euro. Und da kommen wir dann tatsächlich zum Ende der Story. Die Rechte liegen bei BMG. 2016 hat BMG gesagt, dass sie das Label Noise Records, tatsächlich das alte Label, das schon 2001 in Sanctuary aufgegangen ist, wiederbeleben wollen. Also ach, vielleicht, krass, vielleicht haben wir da ein Licht am Ende des Tunnels, wobei 2016 ist schon wieder ein paar Jährchen her und die Alben sind immer noch nicht verfügbar.
Ja, es ist halt schwierig, solche ganzen Copyright- und Urheberrechtssachen und sowas irgendwie überhaupt zu durchblicken. Vielleicht haben wir Glück und in irgendeinem Push an großem Content-Umfang, der dann veröffentlicht wird, da liegen natürlich auch noch andere Künstler mit drin als nur Gamma Ray. Aber vielleicht kommen die dann irgendwie in dem Zug in den nächsten Jahren auch nochmal mit rein. Unmöglich ist es ja nicht. Wir hoffen einfach mal, dass da in irgendeiner Form die Alben nochmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Ja, es ist verrückt. Stell dir vor, du bist heutzutage irgendwie ein neuer Power-Metal-Hörer und ich vermute mal, die meisten erschließen sich das schon über Streaming heutzutage, die jungen Fans.
Absolut, ja.
Und dann gehst du zu Gamma Ray auf Spotify oder so und dann findest du da nicht die guten Alben.
wie gesagt, No Front gibt auch andere gute Alben, aber du, ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Also, es sind halt definierende, wichtige Alben der Bandgeschichte dabei, die halt auch überhaupt erst am Ende verständlich machen, wie es halt dann zu den neueren Alben kam. Also Sachen wie Majestic, Land of the Free 2 und so weiter. Das ist ja alles, das sind alles Iterationen einer Entwicklung, die halt damals angefangen haben und weitergeführt wurden. Und es ist halt auch irgendwo schwierig, sich das alles zu erschließen, wenn man nur einen Teil des Materials zur Verfügung hat.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2016 damals mit Noise Records, die hatten tatsächlich nicht nur gesagt, glaube ich, dass sie das wiederbeleben wollen. Die haben auch ein paar Sachen rausgebracht. Es ist jetzt total spezifisches Wissen, aber ich erinnere mich daran, dass sie ein paar Sachen neu aufgelegt hat. Ich erinnere mich spezifisch an Creator. Die haben da so Compilations rausgebracht, die hießen, glaube ich, The Noise Years. Das war von ein paar Alben, aber Gamma Ray war nicht dabei, das weiß ich. Das waren Dinger mit so grauem Cover.
Mhm. Ja, nee, also gerade wo du Creator sagst, ja, bei denen habe ich es auch mitbekommen gehabt. Aber ja, es ist schade, dass halt Gamma Ray nicht mit dabei war. Aber ich sag auch mal, es ist ja zum gewissen Grad auch immer noch so der Trend, ein bisschen die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen und ja, die Retro-Sachen wieder rauszuholen. Was ja auch, ne, das war ja auch die Sachen, was sie mit Creator zum Beispiel gemacht haben. Vielleicht, ne, es ist immer, vielleicht müssen wir Glück haben. Vielleicht haben wir auch Glück. Und es kommt nochmal ein Push mit altem Zeug. Das lohnt sich halt immer mehr.
Deswegen heißt unser Podcast ja auch Altmetall und du kannst vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu sagen, wo man uns eigentlich finden kann oder finden sollte und wie man uns helfen kann.
Wenn euch dieser ganze Exkurs gefallen hat und ihr noch mehr hören wollt über Gamma Ray hinaus zu anderen tollen Power-Metal-Bands, die wir jetzt nicht namentlich nennen, weil wir euch nicht spoilern wollen, dann folgt uns bzw. dem Podcast gerne auf Spotify, auf iTunes, auf allen Plattformen, auf denen ihr euch Podcasts in irgendeiner Form gönnt. Lasst uns gerne auch 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes da, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Oder Kommentare, was ihr gerne hören würdet, welche Themen euch interessieren würden, was wir näher beleuchten können. Außerdem könnt ihr uns auch auf Social Media finden, falls ihr da noch unsere geistigen Ergüsse weiter mitbekommen wollt, auf Facebook, auf Instagram. Und ansonsten hoffe ich nicht, dass ihr uns im echten Leben folgt, weil das problematisch ist. So oder so freuen wir uns drüber, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch in irgendeiner Form näher bringen, warum Powerplant als ein, ja, Klassiker-Album der 90er und 2000er Power-Metal-Jahre so signifikant war. Und ja, ansonsten bleibt uns wirklich nur zu sagen, danke.
Danke auch von meiner Seite, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, dass ihr Lust habt, vielleicht noch mehr zu hören. Wir werden sicher noch viele weitere kontroverse Meinungen diskutieren. Da gibt's ja mehr als genug im Bereich des Power Metal. Und vielleicht lasst ihr uns auch wissen, was ihr denkt. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback zu dieser Folge bekommen oder auch zu anderen, was auch immer euch einfällt. Und danke auch an meinen netten Podcast-Partner Nikolas.
Ja, und vielen Dank an meinen Podcast-Chef, gleichgestellten Partner Chris, der das Ganze initiiert hat und sowieso mit seinem ultimativ großen Power-Metal-Wissen hier zur Verfügung steht.
Alles klar, danke, ciao.
Mach's gut, ciao.